Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Seit jeher reisen Menschen. Seit jeher essen sie auf ihren Reisen. Wer früher zu Pferde unterwegs war, hielt bei einer Poststation an, um zu rasten. Die Pferde bekamen Hafer, der Kutscher trank einen Humpen Bier und aß, was die lokalen Spezialitäten hergaben. Von Handkäse mit Musik über Schweinsbraten bis Sauerkraut. Kulinarik und Reisen gehören zusammen. Tausende Gasthöfe mit dem Namen Zur Post erzählen davon. Mit dem Automobil wurde das Reisen einfacher, schneller, massentauglicher. Gegessen wurde natürlich weiterhin, zum Beispiel an Raststätten. In Hamburg ein Fischbrötchen, in München Auszogene und Weißwurst und zur Saison in Beelitz Spargel mit Butterbröseln. Seitdem die Menschen reisen, nehmen sie regionale Produkte, Gerichte und Restaurants als typisch, als authentisch für die Gegend wahr, die sie besuchen. Aber dass Menschen ihren Urlaub an Esserlebnissen ausrichten, ihn darum herum planen, ist relativ neu. Was suchen Food-Tourists, wenn sie auf Reisen gehen? Und wie gehen Städte und Regionen damit um, wenn sie statt mit Sehenswürdigkeiten Menschen mit Geschmack anlocken?
Food-Tourism. Reisen mit Geschmack. Ein Feature von Tina Hüttel.
Verkostungstourismus.
Gourmet-Tourismus.
Food-Tourismus.
Lebensmittel-Tourismus.
Gastronomietourismus.
Und kulinarischer
Kulinarik-Tourismus.
Erlebnisgastronomie-Reisen.
Für die neue Verbindung von Reisen und Kulinarik finden sich in der wissenschaftlichen Literatur sehr unterschiedliche Begriffe. Für Jens Rüdiger, Koch, Hotelier, studierter Önologe und Winzer sowie Professor für Tourismusmanagement an der Internationalen Hochschule in Mannheim, meinen sie im Kern alle mehr oder weniger das Gleiche.
Dass ein Tourist gezielt in eine Region fährt und sich mit der Kulinarik vor Ort auseinandersetzt, das ist so diese fachliche Definition. Die letzten 10, 15 Jahre ist es eben auch mehr auf die Tagesordnung gewandert, auch auf die Tagesordnung der Politik. Das heißt, dass Menschen sich eben auch mehr mit Kulinarik auseinandersetzen.
Der Tourismusmanagement-Professor hat 2023 sein Buch Tourism Now, kulinarischer Tourismus, veröffentlicht. Eine der wenigen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema. Jens Rüdigers Buch erklärt, was sich hinter kulinarischem Tourismus verbirgt und geht besonders auf sogenannte Destinationsmarketing ein, was er unter anderem in der Weinregion rund um das rheinland-pfälzische Deidesheim und im Schwarzwald untersucht hat. Produzenten, Gastronomen und Touristiker arbeiten dort schon seit mindestens einem Jahrzehnt zusammen, um sogenanntes Genusspublikum anzuwerben. Verkostungstouren auf Weingütern, Sternrestaurants oder regionaltypische Kochkurse zu Saumagen und Co. Destinationsmarketing, das wichtigste Rezept dafür, laut Food-Tourism-Experte Jens Rüdiger, ein kulinarisches Alleinstellungsmerkmal.
Das sieht man ja ganz oft bei irgendwelchen Tourismuskonzepten, dass man halt zuerst mal eben auch festhält, was gibt es überhaupt, und der zweite Schritt wäre dann letztendlich, dass man eben auch die Anbieter ein Stück weit auch unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Das muss man auch sagen. Also das heißt, dass man vielleicht eben auch traditionelle Produkte eben auch weiterentwickelt. Und das hat immer was mit Lenkung zu tun. Also das heißt, es hat eben auch immer was mit Destinationsmanagement zu tun.
Ja, hallo liebe Gäste, herzlich willkommen im Spreewald. Wir machen heute eine Kahnfahrt von einer Dauer von 3 Stunden. Die Gurken, selbstverständlich, in etwa 10 Minuten kommen wir an einem Stand vorbeigefahren. Dort gibt es dann die leckeren Spreewaldgurken.
Lübbenau. Früher eine Tagesreise von Berlin entfernt, heute mit dem Regionalexpress gerade mal 1 Stunde 15 Minuten. Im großen Hafenbecken starten die typischen Kahnfahrten. In den ehemaligen Gurkenkähnen sitzen Touristen. 24 Gäste passen auf die hintereinander angeordneten Bänke. Während einige Kähne ankommen, legt auch gerade einer ab. Der Fährmann starkt mit einem langen Holzstab, dem Rudel, in den moorigen Untergrund und navigiert so den Kahn durchs Wasser.
Geht es so mit einem Eimer?
Eine Tüte für mich.
Rund um das Hafenbecken die sogenannte Gurkenmeile, ein Markt. Hier verkaufen Marktfrauen aus Holzfässern heraus Knoblauch, Senf und Gewürzgurken. Im Hintergrund entsorgt die Müllabfuhr den Abfall, den die Touristenströme dagelassen haben.
Ich kann zwar nicht so richtig Englisch, aber das reicht. Also so gerade mal, wie die Gurken heißen, das möchte man schon wissen. Aber ansonsten geht's auch noch mit Händen und Füßen. Das ist die Garlic, Knoblauch, Mustard, das ist die Senfgurke, Pickel normal.
Ich habe jetzt einmal Senfgurken und einmal die normalen Gewürzgurken mitgenommen. Senfgurken, lecker. Mal aus dem Spreewald für die Mutti und einmal für mich. Der ist nachher alle, der Senfgurkentopf.
Die Gurken gehörten zur Region lange bevor die Touristen sie kauften. Das Städtchen Lübbenau war der Gurkenumschlagplatz für die Umgebung. Im Hafen, dem größten der Region, verlud man Gurken von Land auf Kähne und umgekehrt. Auf der schiffbaren Spree wurden eingemachte Gurken auch bis nach Berlin gebracht. Heute sitzen Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen in den Kähnen. Auch Menschen aus Spanien, Skandinavien und sogar aus Indien kommen her.
Die alten Spreewälder sind ja nach Berlin gefahren, um die Berliner erstmal hierher zu lotsen. So, und so ist das hängen geblieben. Irgendeiner hat das aus den Niederlanden mitgebracht und dann blieb das auch hier. Der Boden ist gut, das Wetter ist gut.
Es waren Tuchmacher aus Holland und Slawen, erzählt die Frau im Verkaufsstand, die als erste Gurken und Gurkensamen mit in den Spreewald brachten. Im 16. Jahrhundert war das. Seitdem bauen sie hier Gurken an. Später, vor rund 100 Jahren, gründeten die Spreewälder dann Gurkeneinlegereien und verschifften die gepekelten Gurken nach Berlin und anderswohin. Und dann dauerte es fast noch einmal 100 Jahre, bis die Spreewälder entdeckten, dass sie ihre Gurken- und Gurkenkarnfahrten für Touristen vermarkten konnten. Heute betreibt jede der 5 großen Einlegereien in der Gurkenmeile am Hafen einen Stand. Andrea Pursche, gebürtige Spreewälderin und Touristikerin, so stellt sie sich vor, steht vor einem von ihnen. Vor einer Pyramide aus aufgetürmten Gurkengläsern. Zur Begrüßung bringt sie eine neue Sorte Gurkenlimo mit. In der Touristeninfo Lübbenau ist sie fürs Marketing zuständig.
In der Zeit 70er Jahre, 80er Jahre kamen die Tagesgäste primär wegen der Kahnfahrt hierher. Die Gurke war immer da, aber man konnte damals zu DDR-Zeiten das nicht auf den Markt bringen, weil die Gurke einfach nicht im Verkauf war.
Die Einlegereien waren verstaatlicht und die Spreewaldgurken gingen überwiegend in den Export. Nach der Wende wurden die Betriebe zwar wieder privatisiert und es gab Gurken zu kaufen, aber es dauerte, bis die Spreewälder das touristische Potenzial der Gurke entdeckten und nutzten.
Ich bin ja über 20 Jahre in diesem Geschäft und ich habe gemerkt, aufgrund meiner Funktion als Touristikerin, ich bin zu Messen gefahren und gemerkt, wie beliebt und berühmt diese Gurke doch ist. Also wenn wir irgendwo auf den Messen waren, war die erste Frage, haben Sie die Gurke mit dabei?
Hatte sie nicht. Doch weil Andrea Pursch und ihre Kollegen immer öfter gefragt wurden, packten sie schließlich welche ein. Und dann, vor 15 Jahren etwa, setzten sie voll auf die Gurke.
Ja, es war einfach so, dass wir gesagt haben, die Gurke spielt jetzt so eine Rolle. Wir machen jetzt eine Fahrradtour, die hieß dann die Lübbenauer Gurkentour. Man sieht also, wie die Gurke vom Feld ins Glas gelangt. Das war der kurze Satz dazu, den man nicht missverstehen konnte. Und dann ist uns eingefallen, ja, der Lübbenauer Gurkenmarkt, den gab es hier von 1905 brieflich das erste Mal erwähnt. Den erfinden wir wieder neu und das haben wir irgendwann getan. Und da haben wir alle Konkurrenten mit denen gesprochen, ob die bereit wären, da mitzumischen. Und der besteht heute noch. Und da wir nun wirklich alle Gurkeneinlegereien hier zu Hause in unserem Lübbenau finden, haben wir irgendwann gesagt, das ist absolut marketingtechnisch der Slogan Lübbenau, Stadt der Gurken.
Lübbenau, Stadt der Gurken. Dieser Slogan, der heute im Gurkenmuseum auf Postkarten, in Werbematerialien und Online-Auftritten der Stadt zu finden ist, war Andrea Pursches Idee. Und
dass sie sich die Gurke als Pin anstecken können, dass sie sie an den Kühlschrank kleben als Magnetform, dass sie sie trinken können in Form eines kleinen Schnäpschen. Wir haben auch viele Ansichtskarten, die sogar ein Gurkenrezept hergeben. Wir haben Gurkenbücher. Wir haben die Lübbenauer Gurkentour entwickelt.
Neben Andrea Pursche legt ein Fährmann im Hafenbecken an. Natürlich geht es im Gespräch mit den Gästen um die Gurken.
Naja, das Spreewald-Nationalgericht ist das Quark mit Leinöl. Da kann man gerne die Gurken essen oder Grützwurst mit Sauerkraut. Das schmeckt die Gurke auch ganz gut.
Der Spreewald. Offenbar die perfekte Demonstration für das, was der Tourismusprofessor Jens Rüdiger erfolgreiches Destinationsmarketing nennt. Tatsächlich sieht er im Spreewald die idealen Voraussetzungen.
Es ist ja dieser Dreiklang. Wenn Sie kulinarischen Tourismus entwickeln möchten, brauchen Sie Produzenten. Sie brauchen auf der anderen Seite Restaurants oder Einrichtungen, wo das Ganze vermarkten. Und dann brauchen Sie die Einheimischen, die hinter dieser Idee natürlich auch stehen. Weil Kulinarik natürlich immer ein Stück weit Identität von einer Region eben auch darstellt.
Jens Rüdigers Studien zeigen, wenn die Einheimischen ihre Produkte nicht selbst essen und die Restaurants nicht selbst besuchen, verkommt das Essenserlebnis zur Erlebnisinszenierung.
Dann ist es teilweise durchaus ein Stück weit wie in einem Themenpark. In Südtirol zum Beispiel war ich mal in einem Restaurant, dass ich eben diese typisch einheimische Küche probieren wollte. Und die Küche dann mehr oder weniger auf die Masse eben auch ausgerichtet war. Also das heißt, es ist durchaus, man eben auch so ein Stück weit abgehandelt wird als Tourist dann als solches. Und das hat man im kulinarischen Tourismus öfter.
In Lübbenau leben 15.000 Menschen. Früher gab es hier noch Bergbaubetriebe, heute arbeiten die meisten im Tourismus. Er ist der Wirtschaftsfaktor Nummer eins. 320.000 Gäste übernachten hier jährlich. Dazu rund 9 Millionen Spreewald-Tagesausflügler. In der Region leben gerade mal 200.000 Menschen. Gerne will man noch mehr Gäste nach Lübbenau locken. Eine Riesengurke in der Nähe des Bahnhofs, die schon von weitem sichtbar ist, soll das neue Wahrzeichen werden für eine Attraktion, die in rund 3 Jahren in der Neustadt entstehen wird. Eine auf 300.000 Gäste jährlich ausgelegte Gurkenerlebniswelt, in der Besucherinnen und Besucher sich so klein wie Insekten fühlen können.
Ja, kulinarischer Tourismus ist vielleicht nicht unbedingt ein neues Phänomen. Also das heißt, dass eben spezielle Produkte irgendwo bei Weltausstellungen eben vorgestellt wurden, Menschen dahin gingen und sich diese Produkte oder auch Produktionsmöglichkeiten angeschaut haben. Allerdings muss man sagen, dass kulinarischer Tourismus nie in der Breite relevant war.
Anders heute. Viele Menschen können sich Reisen leisten und viele interessieren sich für den Vor-Ort-Geschmack. Laut dem UN World Tourism Report gehen etwa 30% des Reisebudgets durchschnittlich für Essen und Trinken drauf. Beim Pauschalurlauber genauso wie beim Foodtourist. Der Unterschied, laut Tourismusmanagement-Professor Jens Rüdiger, ist jedoch, dass ein Drittel beim kulinarischen Touristen einen höheren Betrag ausmacht als beim Pauschaltouristen.
Der kulinarische Tourist ist letztendlich, wenn man das so festhalten möchte, schon der Besserverdiener, der sich natürlich auch mit einer gewissen Kultur, kulinarischen Kultur, dann eben auch auseinandersetzt. Das ist am Ende des Tages so. Wobei, also das ist das Gros des kulinarischen Touristen. Es gibt natürlich eben auch durchaus unterschiedliche Auswüchse vom kulinarischen Tourismus.
Das amerikanische Unternehmen Zion Market Research beziffert den globalen Umsatz des kulinarischen Tourismusmarktes auf rund 820 Milliarden US-Dollar. In weniger als 10 Jahren soll der Umsatz sich dann schon auf knapp 300.000 Milliarden belaufen.
Herzlich willkommen.
Berliner Fernsehturm im Aufzug. Eine der meistbesuchten Touristenattraktionen der Hauptstadt und die höchste. Rund 1 Million Menschen fahren die 203 Meter jedes Jahr hinauf, in nur 35 Sekunden. Vom Fuß des Turms bis zur rundum verglasten Panoramaetage mit Bar und Restaurant, von wo aus die Stadt so klein wie aus Lego aussieht. Mit im Aufzug, neben einer Gruppe Amerikaner, ist Christian Tänzler, ein drahtiger Sportstyp, der überall hin mit dem Rad fährt und dem man seine Leidenschaft für Essen und Trinken nicht ansieht.
Ich bin Christian Tänzler, ich bin von Visit Berlin, habe so ein Faible für Kulinarik und ich bin seit 18 Jahren in dem Job und es gibt 2 Themen, die bringe ich voran und eins war Gastronomie.
Die Marketingagentur Visit Berlin bewirbt die Hauptstadt im Auftrag des Berliner Senats als Reiseziel im In- und Ausland. Als der Tourismusexperte Christian Tänzler als Pressesprecher bei Visit Berlin anfing, fand gerade die Fußball-WM in Deutschland statt. Viele internationale Gäste waren damals zum ersten Mal in der Stadt.
2006, ja, vor der Fußball-Weltmeisterschaft, haben immer alle gesagt, ach, Kulinarik, weißt du, ey, ja, ne, also der Berliner gibt ja irgendwie gar nicht so gerne Geld für Essen aus und ich sag so, ja, aber wir haben ja internationale Gäste und es ist ja nicht nur der Berliner, von dem wir leben, ganz im Gegenteil.
In der Bar der Aussichtsetage vielsprachiges Stimmgewirr. Eine Spanierin telefoniert laut. Christian Tänzler lächelt, weil Visit Berlin um 2006 genau dort seine erste Kampagne startete. Tänzler trommelte Berliner Spitzenköche zusammen, reiste mit ihnen in die Gourmet-Hochburg Barcelona und eröffnete für eine Woche ein Pop-up-Restaurant. Die spanische Presse, Foodblogger und Insider kamen, aßen, schrieben und posteten, wie innovativ Berlins Köche seien. Dabei darf man wohl mal kurz erwähnen, dass Berlin bis vor rund 20 Jahren nicht viel mehr als eine Currywurst foodtouristisch vermarktete. Inzwischen hat die Stadt ein junges, foodaffines Image und zieht damit Touristen aus aller Welt an.
Wir haben da noch ein paar andere Aktionen gemacht und gerade die spanische Foodie-Szene hat dann irgendwann Berlin entdeckt. Wir haben ja teilweise die Italiener vom dritten Platz an Auslandsgästen weggeschubst. Und die Spanier sind schon auch sehr kulinarikaffin.
Noch immer kommen viele Spanier nach Berlin. Den ersten Platz bei den Besucherzahlen belegen die Amerikaner. Darauf folgen die Briten. Visit Berlin konzentriert sich derzeit aufs Nachbarland Polen. Denn die polnische Wirtschaft wächst überdurchschnittlich schnell. Das Bruttoinlandsprodukt laut Prognose der Europäischen Kommission im laufenden Jahr fast dreimal so schnell wie der EU-Durchschnitt. Medienwirksam organisierte Tänzler einen Küchentausch zwischen Warschauer und Berliner Köchen.
Wir haben zum Beispiel mit dem Rau in New York so ein Showcooking gemacht. Das haben wir nicht nur in New York gemacht, das haben wir auch in Abu Dhabi gemacht. Wir gehen schon mit den Köchen auf Wanderschaft, wenn man es so ausdrücken will, und versuchen wirklich über das Erlebnis Kochen, schmecken, riechen, fühlen und so weiter, Leute zu bekommen. Ich kann nur sagen, dass nach dem Kulturgenuss und den Sehenswürdigkeiten die Gastronomie und die Kulinarik mittlerweile bei den Gründen, nach Berlin zu kommen, auf dem zweiten Platz vorgerückt ist.
Viel Geld gibt Visit Berlin auch für Pressereisen aus, zu denen Food- und Reisejournalisten sowie Blogger eingeladen werden. Zuletzt aus Hongkong, Brasilien und Portugal. Sie sollen vom Berliner Spitzenrestaurant bis zum Imbiss selbst testen, wie man in der Stadt wirklich isst. Wie hoch das kulinarische Werbebudget insgesamt ausfällt, will Tänzler nicht sagen. Aber vor wenigen Wochen hat die Marketingagentur hier in der Aussichtsetage des Fernsehturms eine Pressekonferenz abgehalten. Zusammen mit Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.
Das war die Jahresbilanz 2023 über die touristische Entwicklung. Wir haben knapp 30 Millionen Übernachtungen gehabt letztes Jahr und knapp 12 Millionen Gäste.
12 Millionen Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland, die als zweiten Grund fürs Kommen Berlins Kulinarik und Gastronomie nennen. Tänzler ist sehr zufrieden. Food Tourism sieht er als Indikator für hochpreisigen Qualitätstourismus. Also weg vom Pauschaltouristen, dem schon die Fahrt auf den Fernsehturm zu teuer ist.
Leute, Gäste, die hierher kommen, weil sie Interesse an der Kultur haben. Es ist ihnen wichtig, das kennenzulernen, was hier wirklich vor Ort ist. Und die kommen hier nicht her, um billig Bier zu trinken, sondern im Prinzip wollen sie sehen, wie wir Berliner leben und wollen Anteil daran haben, wie die Stadt tickt.
Aber Pressesprecher Christian Tänzler weiß, gerade wenn es ums Essen geht, heißt es, sich stets weiterentwickeln. Für Berlins Image setzt Visit Berlin auf die perfekte Rezeptur zwischen Tradition und Moderne. Zwischen Currywurst, Döner, lässigem Streetfood und Sternegastronomie.
So, dann hätten wir einmal Tim Raue, Currywurst à la Berliner Art und einmal die Bulette mit Cornichons und selbstgemachten Senf. Guten Appetit.
Chin chin.
Lange waren der Fernsehturm, die Bar in 203 Metern Höhe und das Drehrestaurant eine Etage darüber an sich eine Attraktion. Es war fast egal, was dort in Gläsern und auf Tellern serviert wurde. Heute bietet die Karte lokale Craft-Beer-Cocktails und der Kellner bringt in Porzellanschälchen, die typischen Imbiss-Pappschalen nachempfunden sind, einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Im Frühjahr wird Berlins bekanntester Spitzenkoch Tim Raue im Drehrestaurant des Fernsehturms die Küche übernehmen. Mit von ihm interpretierten Berlin-Klassikern wie Soljanka, Broiler, Königsberger Klopsen und natürlich Currywurst aus Brandenburger Biofleisch mit röstig-herber Currysoße. Ein international bekannter Sternekoch, der sich bodenständig gibt und Berlins Wahrzeichen neues Leben einhaucht. Für einen Marketingprofi wie Christian Tänzler ein Hauptgewinn.
Ich verknüpfe eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit einem der kulinarischen Leuchttürme dieser Stadt. Ich meine, da kann ich mich nur ganz herzlich bedanken bei beiden Playern. Das ist wunderbar.
Berlin gilt inzwischen als kulinarischer Hotspot. Als Destination, die junge, am Essen interessierte Menschen ebenso anzieht wie gestandene Foodies aus der ganzen Welt. Nirgends in Deutschland gibt es so viele Sternrestaurants auf so wenig Raum. Und Foodtouren führen die Gäste zu gehypten Gerichten wie Goldie's Smashburger, Wen Chen's Handpulled Noodles oder dem Original Berliner Döner. Eisbein, Senfei und Currywurst gelten zwar als typisch berlinerisch, nur haben sie Touristen nie gezielt angelockt. Ganz anders als die Münchner Weißwurst, die Spreewälder Gurken, der badische Wein oder die Nürnberger Lebkuchen. Berlins größtes Pfund in der Küche ist die Einwanderung.
Kulinarischer Tourismus kann letztendlich auch was Neues sein,
erklärt Jens Rüdiger, der Tourismusmanagement-Professor, das Phänomen.
Also man kann ja kulinarische Destinationen eben auch entwickeln. Das ist natürlich ein langer Weg. Und Berlin hat durchaus kulinarisch, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, nicht unbedingt so das beste Image auch vorzuweisen gehabt. Und das hat sich die Kulinarik oder das Image der Kulinarik in Berlin hat sich verändert.
Rund 170 Nationalitäten finden sich inzwischen unter den Berlinern. Die Stadt gilt als weltoffen. Die türkischen Gastarbeiter waren ab den 1960er Jahren die ersten, die kamen und ihr Essen mitbrachten. Wie Mehmet Aygün, Aytaç Aygün's Vater, der laut Wikipedia den Berliner Döner erfunden hat. Im Hasir-Döner-Imbiss rotiert der Kebab-Fleischspieß rund um die Uhr. Es gibt immer eine Warteschlange.
Ja, mein Name ist Aytaç Aygün, ich bin der Sohn von Mehmet Aygün, hier geboren in Berlin, hier groß geworden. Wir gehen in die Adalbertstraße Nummer 10, die Urquelle und auch der Anfang des Döners selber. Naja, was hat das mit meiner Familie in der Geschichte zu tun? Das war alles irgendwo vor meiner Zeit auch, aber da waren meine Familie wirklich sehr tüchtig und aus der Türkei gekommen als Gastarbeiter und tatsächlich halt geguckt, okay, wie kann man hier unternehmerisch tätig werden, und Gastronomie war irgendwo auch in die Wiege dann gelegt, und dann dachte man sich, okay, dann bieten wir hier wirklich in dem fernsten Ort in Europa irgendwo authentische türkische Küche an. Und,
also wie kam der Döner nach Berlin?
So wie der Burger auch nach Berlin kam. Irgendwo dachte man sich, okay, wie kann man, sage ich mal, Menschen schnell verköstigen, und da dachte man sich, okay, 1+1, und da hat man den Burger vielleicht als Fallbeispiel gesehen und dachte man sich, okay, das können wir auch in der türkischen Kultur, und dann hat man super schönes Dönerfleisch dann in Brot gepackt mit Soße und Co. und hat man den Döner im Brot erfunden, weil es ja eine Berliner Erfindung.
Ist sie wirklich speziell Berlin?
Also ich meine, in der Welt ist sie auch so bekannt. Ich sehe auch mehr und mehr Franchise-Konzepte, wo auch der Berliner Döner dann auch sozusagen als Marke verwendet wird, auch wenn es irgendwo nicht, vielleicht auch nicht irgendwo drin steht, aber es wird halt so wahrgenommen. Und deshalb denke ich mal schon, dass Berliner Döner so eine Art Trademark geworden. Und wir sind sehr, sehr stolz drauf, dass, sage ich mal, unsere Familie ein fester Bestandteil auch des Erfolgs ist. Und dahingehend freuen wir uns, dass wir weiterhin noch die Flagge hier hissen können, in Kreuzberg, wo das auch alles da geboren worden ist. Und weiterhin hier noch super Schlangen haben vor der Tür.
Wenn du beschreiben würdest, wofür Berlin sozusagen bekannt ist und berühmt ist fürs Essen, was fällt dir als allererstes ein? Also wofür steht Berlin kulinarisch?
Berlin steht für Multikulti, Berlin steht für die Verschiedenheit aller Farben, Berlin steht für Döner, Berlin steht für, sage ich mal, Offenheit, und das ist halt, was zählt.
Ein junges Paar aus Mecklenburg-Vorpommern ist gerade an der Reihe und lässt sich extra Soße und Zwiebeln in den Döner packen. Für sie und so viele andere hat sich Berlin längst zur Stadt der kulinarischen Vielfalt entwickelt.
Soll der Beste sein.
Ja?
Ja, ja, einer der Besten.
Wer sagt das?
Online, Google.
War das auf eurer To-Do-Liste für Berlin?
Originalen Döner zu essen, schon ein bisschen, ja. Also ich glaube, unsere bei uns in der Nähe sind nicht genauso gut wie hier. Deswegen, ja.
Hast du noch anderes typisches Berlin-Essen, was du das ist, wenn ich hier bin?
Ich würde schon sagen, Berlin ist Multikulti. Wir haben jetzt eigentlich alles ausprobiert. Wir waren asiatisch essen, wir waren frühstücken in verschiedenen Läden. Ich glaube, Berlin steht ein bisschen für alles.
Ebenso sieht das eine junge Britin.
Ich habe noch nie so viele Gerichte ausprobiert wie in dieser Stadt. So viele Kulturen und Einflüsse, so eine Vielfalt. Und auch, dass man es sich leisten kann. Hier kann man wirklich gut essen. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel in London, wo ich aufgewachsen bin.
Ein letzter Abstecher. Mitten hinein in eine Streetfood-Tour durch Berlin-Prenzlauer Berg. Foodguide Alex Schmidt hat seinen 5 Teilnehmern schon ein Wegbier bzw. eine Weglimo vom Späti in die Hand gedrückt.
Ja, ich würde Spätis als so sozialen, kulturellen Treffpunkt fast schon bezeichnen. Genau, Berlin lebt von dieser Späti-Kultur und deswegen bauen wir auch immer Spätis in unseren Touren ein oder auch Wegbiere.
I was here in 1994. Well, not remember because I was a college student with no money. So yeah, we ate, but not a lot.
Erzählt Kirk, um die 50 Jahre alt aus Washington D.C. Vor 30 Jahren als Student war er schon mal hier, damals noch knapp bei Kasse. Heute ist er Wirtschaftsberater und verdient gut. Für sich, seine Frau Katie und die beiden Teenager-Kinder hat er 360 Euro für die Tour mit Alex bezahlt. Pro Person verlangt der Guide 90 Euro für 4 Stunden. Drinks und 5 authentische Streetfood-Snacks inklusive. Und on top das Versprechen, eat like a Berliner, feel like a Berliner. Kirks Frau Katie hat die Walk With Us Tour im Netz entdeckt.
To is that you can carry a beer on the street. In the United States you don't carry beer.
You can't drink in public, so.
Dass man hier einfach so mit einem Bier rumlaufen kann auf der Straße, das sind wir echt nicht gewohnt. Ganz anders als in den USA. Da läufst du nicht einfach mit einem Bier in der Hand rum.
Ja, kein Alkohol in der Öffentlichkeit. Die Leute verstecken ihr Bier in einer Papiertüte, damit es keiner sieht.
Also, ich bin einfach neugierig, weißt du?
Ja, um mehr über eine Kultur zu erfahren.
Ich dachte, wir sind in Deutschland, da essen wir natürlich deutsches Essen. Aber ich wollte auch wissen, was man hier sonst noch so isst. Und Berlin ist so eine große Stadt, da war mir klar, hier gibt es sicher sehr leckeres Essen.
Ja, deshalb wollte ich herkommen. Ich wollte mehr sehen als das Übliche, was wir halt so denken in den USA. Also echt, was essen die Leute hier wirklich?
Ein Stopp auf der Foodtour und meist das Highlight, der Imbiss Wen Chen. Er ist längst kein Geheimtipp mehr. Die breitgezogenen chinesischen Nudeln, die in der Luft gewirbelt und dann mit heißem Chiliöl übergossen werden, sind sozusagen ein Muss unter Foodtouristen. Der Laden ist zum Selfie-Spot geworden. Die Menschen teilen und liken unzählige Videos in privaten Instagram- und TikTok-Accounts. Knapp 32.000 Follower hat das Wen Chen. Übrigens der Name der chinesischen Provinz, aus der die Mutter des Inhabers stammt.
6 Fried Chicken Bows. And then like only the boxes again without bags and so on.
Guide Alex bietet seinen Gästen das Sichuan Bao Sandwich mit in Buttermilch mariniertem und frittiertem Huhn sowie Pfeffer Aioli an.
Yeah guys, enjoy it and tell me what you guys think about it.
Wow, that's good.
It was already one of my favorites in Berlin.
Alle sind begeistert. Mit triefendem Bao Sandwich in der Hand fotografieren die Teilnehmer sich gegenseitig. Kirks Tochter postet ein Foto auf ihrem Insta-Kanal und schreibt als Headline Feel like a true Berliner. Fühle mich wie eine echte Berlinerin.
Ich muss sagen, ich habe über Berlin gelernt, die Welt ist echt kleiner geworden. Die Kulturen rücken aneinander.
Also ich liebe es, Neues über Kulturen und Menschen zu erfahren. Und indem wir mitkriegen, was Menschen essen, verstehen wir doch auch gleich, wie sehr wir uns ähneln.
Ziel erreicht. So verabschiedet Guide Alex seine Gäste gern. Dann sammelt er noch die Stoffservietten und das Besteck ein, das er aus Nachhaltigkeitsgründen bei seinen Foodtouren austeilt. Auch ein Learning für viele. Und eine Botschaft gibt er den Foodtouristen auch noch mit.
Das ist doch das Schöne am Essen. Essen bedeutet Begegnung. Und das in einer Welt, die es ja echt nötig hat, oder? Also Leute, nochmal danke für euer Interesse. Danke fürs Kommen.
Ja, thank you so much. I appreciate it, guys.
Food Tourism – Reisen mit Geschmack. Ein Feature von Tina Hüttel. Es sprachen Inka Löwendorf, Birgit Dölling, Gilles Chevalier, Franziska Rattay und Martin Meyer. Regie Anke Beims. Ton Christiane Neumann. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.